Eine bessere Einleitung zur Predigt hätte es nicht geben können, wie die, die wir von Nikolai eben gehört haben. Also super. Ich möchte uns den Bibeltext für heute lesen aus 1. Johannes 5, die Verse 13 bis 17. 1. Johannes 5, die Verse 13 bis 17. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Das Predigtthema von heute lautet, ich bleibe in Christus, indem ich mein Gebetsleben pflege. Es soll ganz praktisch um das Gebet gehen. Wenn ihr in euren Alltag mal hineinschaut, dann weiß ich nicht, wie es da aussieht bezüglich des Gebets, aber es gibt gewisse sich wiederholende Kreise. Es gibt gewisse Schematas, die sich immer wieder abspielen. Und so ein wiederholender Kreis kann folgender sein, dass ich mein Leben aus eigener Kraft lebe. Ich habe mal eine Entscheidung für Jesus getroffen, schon lange her, und ich lebe mein Leben aus der eigenen Kraft. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich fahre zur Arbeit, ich mache den Haushalt, ich repariere das Auto, ich mähe draußen den Rasen, beseitige den Schnee, was auch immer, bin am Sonntag im Gottesdienst dabei. Ich lebe mein christliches Leben, aber ich lebe mein christliches Leben ohne Christus. Dann kann es sein, dass dann als zweites vielleicht etwas Unvorhergesehenes geschieht. Es kann eine Krankheit sein, können unvorhergesehene Umstände sein. Und auf einmal komme ich ins Nachdenken und beschließe bei mir selber, ich muss etwas in meinem Leben ändern, dass ich anfange, die Beziehung zu Gott mehr in den Vordergrund zu stellen oder Jesus in die Mitte zu rücken. Und ja, ich denke darüber nach und ich habe vielleicht geistliche Einsichten und beschließe bei mir in Bezug auf diese Krankheit vielleicht oder auf diese Umstände muss ich jetzt beten. Ich muss jetzt alles von Gott erwarten, dass er diese Umstände wirklich auch leitet, dass ich in dieser Situation von ihm getragen werde, sonst kann ich das nicht tragen. Also fange ich dann als drittes an, mich an Gott zu wenden und fange an, vielleicht mehr zu beten. All das, was mir auf dem Herzen liegt, bringe ich vor Gott und sage, Herr, du siehst das Herz, du siehst die Umstände, du siehst die Krankheit, du siehst die Schmerzen. Bitte hilf mir in dieser Situation. Ich brauche dich. Geh du voran. Und es kann schnell passieren, dass wir dann merken, wie Dinge sich wirklich bessern. Wie wir wirklich merken, Gott antwortet auf das Gebet. Auf einmal kann ich diese Umstände tragen. Es wird auf einmal leichter. Und was passiert dann? Nicht selten kehren wir wieder zu Schritt 1 zurück. Ich lebe mein Leben in eigener Kraft. Ich stehe morgens auf, ich gehe durch den Tag. Das Gebet, die Bibel, alles rückt wieder in weite Ferne. Bis dann vielleicht wieder etwas Unvorhergesehenes geschieht und ich wieder neu den Fokus darauf setze, dass ich ja eigentlich ja, die Beziehung zu Gott mehr pflegen sollte oder müsste. Von daher ist es, denke ich, im Glaubensleben durchaus normal und ganz selbstverständlich und das erleben wir, die wir an Jesus glauben, hoffe ich immer wieder, dass Dinge geschehen, dass Umstände sich ändern und dass diese Dinge uns wirklich ins Gebet treiben, uns bringen, wo wir wieder ganz neu uns unser Leben, unser ganzes Sein in Christus verankern müssen. Das gehört dazu. Aber die Gefahr besteht darin, dass wir immer wieder vielleicht dahin kommen, dass wir das Leben in eigener Kraft leben und dass sich so feste Strukturen bilden, sodass dann irgendwann, selbst wenn sich dann irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht Schwierigkeiten einstellen, irgendwann die Notwendigkeit des Gebets gar nicht mehr gesehen wird. Weil wenn ich es mir abgewöhnt habe zu beten, dann werde ich irgendwann auch nicht mehr beten, wenn mal Schwierigkeiten auf mich zukommen, weil es ja die letzten Jahre vielleicht auch ohne Gebet ging. In Christus zu bleiben, und ich hoffe, das ist der Wunsch von uns, die wir heute hier sind, hat unglaublich viel mit dem Gebet zu tun. Und deshalb schließt Johannes, ja, es noch ein paar Verse danach, aber mit diesem Thema, diesem Brief mehr oder weniger ab. Es hat viel mit Gebet zu tun. Und wenn ich jetzt einige Gedanken weitergeben möchte, ja, dann möchte ich auch gerade bei diesem Thema nicht als Lehrer hier vorne stehen, der dann sagt, so und so geht das Gebet und wenn ihr es so macht, dann werdet ihr Gebetserhörungen erleben oder sowas, sondern gerade die Beschäftigung auch mit diesem Text, ja, das macht einen ja ein Stück weit demütig und man merkt, wie sehr man selbst ein Lernender ist und dass man wirklich auf einer Reise ist und jeder befindet sich auf dieser Reise, vielleicht an unterschiedlichen Stellen, je nachdem, wo wir stehen, auch inwiefern wir in Christus sind, aber ich glaube, da sind wir alle Lernende. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann fallen uns und überlegen, was sagt die Bibel über das Gebet, dann gibt es so ein paar Dinge, die uns wahrscheinlich sofort einfallen würden. Es ist vielleicht das Vaterunser, das Jesus uns gelehrt hat. Es sind vielleicht die ganz großen Gebetserhörungen, da ist ein Elia auf dem Berg Karmel. Die Baalspriester beten zu Baal, aber sie bekommen keine Gebetserhörung. Elia betet und was geschieht? Gott schickt Feuer vom Himmel und das ganze Volk, ja, es ist außer sich und wird vor die Wahl gestellt. Ihr seht, ihr habt es mit einem lebendigen Gott zu tun. Wollt ihr diesem Gott Glauben schenken? Wollt ihr auf das erhörte Gebet quasi auch eine Antwort geben? Oder wir denken an das Volk Israel, wie die verschiedenen Plagen kommen und was macht Mose? Er ruft immer wieder zu Gott. Gott geht auf seine Gebete ein, die Plagen hören auf und so weiter. Das Volk steht vor dem Meer, die Ägypter im Rücken, das Meer vor ihnen. Sie schauen quasi dem Tod ins Auge. Was machen sie? Mose ruft zu Gott, sicherlich auch viele aus dem Volk, und Gott teilt das Meer und sie gehen trockenen Fußes durch das Meer hindurch. Gott antwortet auf Gebet. Das Volk Israel kämpft gegen Amalek und wenn Mose seine Hände erhebt, dann haben die Israeliten Sieg und wenn nicht, dann eben nicht. Und so antwortet Gott auf Gebet und das sind wunderbare Beispiele, wo wir unglaublich viel über das Gebet lernen können, Prinzipien über das Gebet lernen können, über Gott lernen können. Aber andererseits können diese Gebetserhörungen, die wir lesen aus der Bibel, auch vielleicht ein Stück weit für den einen oder anderen frustrierend wirken. Wir lesen davon, Elia betet, Feuer kommt vom Himmel und was machen wir? Wir beten, aber das Feuer, das wir erwarten, das sehen wir vielleicht nicht. Wo ist denn das Feuer? Wo ist denn das Meer, das sich teilt, dass ich eben diese Umstände auch wirklich tragen kann? Wir beten für Kranke, wir beten für Angehörige, wir beten um Bekehrungen, teilweise schon seit Jahrzehnten vielleicht der ein oder andere. Aber wo ist die Erhörung, die ein Mose, die ein Volk Israel erlebt haben? Und so kann es eben dazu kommen, je nachdem, inwiefern wir in Christus sind, wo wir in der Beziehung zu Gott stehen, dass sich Frustration ausbreiten kann, Enttäuschung, Resignation. Warum antwortet Gott auf die Gebete anderer, aber er antwortet nicht auf meine Gebete? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken so schon mal wahrgenommen habt oder gedacht habt. Und ich hoffe, dass wir ermutigt werden, dass wir zugerüstet werden durch diesen Text, weil das ein so ermutigender Text ist. Ich habe einige Gedanken, ein erster Gedanke oder eine erste Beobachtung, die mir wichtig geworden ist. Ein funktionierendes Gebetsleben braucht Glaubensgewissheit. Braucht Glaubensgewissheit. Das ist ein Gedanke, der sicherlich auch in den letzten Predigten schon betont wurde. Ich lese uns nochmal Vers 13. Das habe ich euch geschrieben. Was ist das? Also alles das, was vorher im Buch genannt wird, das ist, wenn man so will, einer der Schlüsselverse des ganzen Buches. Warum hat er da den ersten Johannesbrief geschrieben? Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, bevor Johannes jetzt anfängt, über das ganz praktische Gebet zu sprechen, setzt er noch etwas direkt davor und sagt, diese Aussage davor ist ganz wichtig, wenn es um das Gebet geht. Und das ist eben die Frage, die wir uns stellen dürfen. Glaubst du wirklich, dass du das ewige Leben hast? Hoffst du, dass du das ewige Leben hast? Oder weißt du wirklich ein absolutes Wissen, dass du das ewige Leben hast? Ja, und das ewige Leben ist eben ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben vor einigen Wochen hier darüber nachgedacht. Ja, mein bewusstes ewiges Leben hat 2001 irgendwann im Mai in Detmold angefangen. Ich erinnere mich an die Veranstaltung, an die Situation, an das Gebet, an viele Dinge, wo ich weiß, da hat bewusst mein ewiges Leben angefangen, eine Beziehung angefangen. Und seitdem ist mein Leben in einer ganz besonderen Art und Weise in der Ewigkeit verankert und ich kann jetzt durch diese Verankerung in der Ewigkeit schon jetzt das Anteil am ewigen Leben haben, schon jetzt Ewigkeit ganz praktisch erleben. Ja, es war damals eine Beziehung, die angefangen hat, die gute Zeiten beinhaltete, aber auch schwierige Zeiten. Aber wovon lebt die Beziehung? Ja, warum kann ich heute Morgen hier vorne stehen und euch etwas aus der Bibel erzählen? Ganz sicher nicht deshalb, weil ich irgendwie irgendwas Besseres bin, sondern aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich das ewige Leben habe. Weil ich weiß, nicht ahne, nicht hoffe, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, er ist in mein Leben gekommen und diese Entscheidung, die ich getroffen habe, die hat eine Auswirkung bis in die Gegenwart und bis in die Ewigkeit. Gott ist in mein Leben gekommen, er hat mir die Sünden vergeben, er hat mir den Heiligen Geist gegeben, er hat mir Vergebung geschenkt, mein Leben neu gemacht. Und somit ist diese Frage für mich ganz einfach zu beantworten. Ja? Wenn mich jemand fragt, bist du verheiratet, sage ich, natürlich bin ich verheiratet, ganz einfach. Wenn mich jemand fragt, bist du ein Kind Gottes, ja, natürlich bin ich ein Kind Gottes, ganz einfach. Und die Frage ist nicht, und es gibt viele Christen, die wirklich ein großes Problem mit der Heilsgewissheit haben, weil sie das eben von ihren Gefühlen abhängig machen, fühlst du dich denn wie ein Kind Gottes? Nein, hier geht es, Johannes, um ein Wissen und auf dieser Basis des Wissens fängt er dann an, über das Gebet zu sprechen. Und das ist wichtig. Und da möchte ich uns ermutigen, wenn diese Frage nicht 100% geklärt ist, dann ist es Zeit, dass es heute geklärt wird. Ja, dann lass uns miteinander ins Gespräch kommen und diese Dinge vor Gott bringen, dass du wirklich sagen kannst, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ein funktionierendes Gebetsleben braucht Glaubensgewissheit, weil ich dann weiß, dass das Gebet, das ich dann formuliere, dass es jemand hört, der mich wirklich lieb hat. Es ist mein himmlischer, mein mich liebender Vater. Und das ist doch die Basis. Ich muss ja wissen, zu wem ich meine Gebete spreche. Ich kann ja zu irgendjemand hingehen und ihm etwas bitten, aber ich weiß nicht, kommt da was zurück oder nicht, wenn ich eine fremde Person anspreche, weil ich diese Person ja eben nicht kenne. Ja, und im Bereich des Gebets brauchen wir Glaubensgewissheit. Ein zweiter Gedanke zum Text, das ist der Vers 14. Ein funktionierendes Gebetsleben braucht Zuversicht in Gott. In Vers 14 heißt es, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und das hat wieder etwas mit unserer Beziehung zu tun. Wenn die Verhältnisse geklärt ist, wenn die Beziehung geklärt ist und ich weiß, wo ich stehe, wer mein Vater, wer mein Gott ist, dann habe ich doch ganz natürlich, ganz automatisch eine Zuversicht in Gott, weil ich ja weiß, wer mein Gegenüber ist. Ja, dieses Wort Zuversicht, das ist ein sehr schönes Wort. Das ist ein Wort mit einem breiten Bedeutungsspektrum. Es bedeutet so viel wie Zuversicht, ein Freimut, eine Freimütigkeit, eine Offenheit, frei heraus, ohne irgendwelche Umschweife, sondern gerade direkt unerschrocken heraus. Ja, das heißt, alles, ich darf es geradeaus heraus Gott sagen, weil er eben mein Vater ist, weil er es eben so gut mit mir meint, weil er mein Leben überblickt, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ja, es gibt Menschen, zu denen habe ich so eine Art Grundvertrauen. Ja, wenn ich mit einer Person rede, mit so einer Person, es gibt nicht viele davon, aber einige gibt es, dann fällt es mir gar nicht schwer, mit denen über Dinge zu reden, über die ich mit anderen Personen so nie reden würde und auch in seiner Offenheit niemals reden würde, weil ich einfach merke, ich habe ein Grundvertrauen. Ich kenne diese Person, sie kennt mich, sie weiß, damit umzugehen. Und da ist dieses Vertrauen da, weil ich da auch eine Zuversicht habe. Ja, diese Person schätzt mich, ja, sie liebt mich im gewissen Sinne und sie will das Beste, auch wenn ich mein Herz öffne. Ja, und das Besondere an uns, die wir Gott lieben, ist doch genau dieser Punkt. Ja, dass wir ja dieses Vertrauen in Gott haben dürfen. Und dass das ja die Basis ist, dass wir offen, frei heraus ihm das sagen dürfen, was uns eben auf dem Herzen liegt, was uns vielleicht auch so immens wehtut in unserem Herzen. Und dann können wir Zuversicht haben. Ja, also etwas Positives darf in uns sein, das uns eine Hilfe ist, die nächsten Schritte voranzugehen. Ja, Gott will uns Gutes geben, aber so wie er Gutes versteht. In Psalm 23 heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, der Psalmschreiber, er kennt ganz genau diese finsteren Zeiten. Er kennt ganz genau diese Todestäler, wo er wirklich gefühlt in Sackgassen drinne gesteckt hat. Aber wo er dennoch am Ende sagen kann, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Das heißt, trotz der Schwere seines Lebens hat er diese Zuversicht in Gott niemals aufgegeben, sondern er hat dieses Vertrauen in Gott gehabt und er wusste, es macht wirklich einen Unterschied. Gutes wird mir folgen, Barmherzigkeit wird mir folgen. Es heißt hier in 1. Johannes zunächst, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, und dann so hört er uns. Ja, hier erst im nächsten Vers geht es dann auch um die Erhörung, ganz konkret. Aber hier geht es erstmal auch um das Zuhören, was ich auch schon einen interessanten Gedanken finde. Ja, weil Gott als jemand beschrieben wird, der auch zuhören kann. Es ist nicht so, wir bringen Gott unser Gebet und er fällt dann in eine Art Aktionismus und sieht gleich zu und wird hektisch oder sonst irgendetwas. Und oft ist es doch so, es ist ja im Alltag ganz genauso. Ja? Es gibt Situationen, auch bei mir zu Hause, wo wir gar nicht irgendwelche Ergebnisse wollen, wo wir dann in dem Gespräch auch gar nicht die Ratschläge einander erteilen wollen, sondern wo es einfach nur darum geht, zuzuhören. Wie geht es dir? Wie war der Tag? Was war schwierig für dich? Und das ist das, was uns hier auf den Weg gegeben wird in Bezug auf Gott. Gott hört zu. Und wenn wir dann manchmal Kummer haben im Alltag und wo wir vielleicht wissen, was richtig ist, wo wir gar nicht die Antwort brauchen, ja, dann lasst uns es lernen oder es weitermachen, wenn wir es tun, einfach zuversichtlich diese Dinge Gott zu sagen. Und er hört zu und ganz oft, ich habe schon so viele Zeugnisse gehört und es auch so oft selber erlebt, dass man merkt, allein schon dadurch, dass man es Gott gesagt hat, wird es auf einmal leichter. Man kann es tragen. Ein sogenannter Martin Bühlmann, das ist ein christlicher Autor, der hat mal Folgendes über das Gebet gesagt. Ich möchte es zitieren. Wie viele Jahre habe ich doch Schuldgefühle gehabt? Immer wieder kam das Gefühl auf, ich würde zu wenig beten. Während langer Gebetszeiten schweiften meine Gedanken ab in die Ferne. Plötzlich bauten sich Situationen und Probleme vor mir auf. Ich versuchte es mit allem, Gebetsdauer, die erst mit dem Schrillen eines Weckers abgebrochen werden durfte. Gebetsleistungsplan für jeden Tag. Gebet am Morgen früh, am Mittag, am späten Abend. Immer blieb dieses flaue Gefühl zurück. Wenn ich nicht mehr bete, hat Gott mich nicht lieb, kann er mich nicht segnen. Nie schaffte ich es, meine Gefühle im Gebet zu befriedigen. Nie bis zu jenem Tag, als ich erkannte, dass es beim Gebet nicht um eine Leistung geht, sondern um das Pflegen einer Beziehung. Und das Miteinbeziehen Gottes in mein Alltagsleben, meine Fragen, Unsicherheiten, Freuden, Siege, Niederlage, in Zweifel und Kämpfe. Und das ist doch für mich, als ich das gelesen habe, auch ein ermutigender Gedanke. Und das ist eine Seite, es gibt noch eine andere Seite, auf die werde ich ganz am Ende eingehen. Aber das ist doch ermutigend. Ja, wer ist Gott für dich? Ist Gott wirklich nur dieser peitschende, leistungsorientierte Gott, der quasi an jedem Tag seine Stoppuhr hat und guckt, wie viel du betest, und wenn du dann eine gewisse Zeit überschreitest, dann bist du angenehm in seinen Augen? Oder wer ist Gott für dich ganz persönlich? Oder ist er der liebende Vater? Wie gehen wir damit um? Ein funktionierendes Gebetsleben, das ist der dritte Gedanke, entspricht dem Willen Gottes. In Vers 14 heißt es, ich habe es gelesen, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch durchaus kennen, manchmal vielleicht vernachlässigen, dass manche der Gebete doch oft relativ egoistisch sind. Oft, ich habe mich schon oft dabei ertappt, bete ich, und auf einmal wird es mir bewusst, Gerd, wofür betest du? Du betest für dich, du betest für deine Familie, für die Kinder. Ich. Aber dass es noch über mich hinaus noch vieles, vieles andere gibt. Ja, es gibt die Gemeinde, es gibt die Großfamilie, es gibt die Verwandtschaft, es gibt Menschen, die nicht im Glauben sind, es gibt die Regierung, es gibt so viel, wofür wir beten können. Und manchmal ist es so, dass wir in unserem Gebet uns nur um uns selber kreisen. Und das ist zu wenig. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir da lernen, einen weiteren Blick zu haben. Dass wir andere in das Gebet mit hineinnehmen. Auf der einen Seite lesen wir ganz eindeutig, dass das Gebet gar nicht so viele Worte braucht. Ja, Herr, sei mir Sünde gnädig, sagt der Jünger. Aber auf der anderen Seite lesen wir ganz genauso, wie der Herr Jesus viele, viele, viele Stunden immer und immer wieder im Gebet verbracht hat. Wo viele Menschen, die Gott wirklich gebraucht hat, viele Stunden im Gebet verbracht haben. Wo wir auch Geschwister in der Gemeinde haben und hatten, die viele Stunden im Gebet verbracht haben und die die Grundlage und ein Stück weit eine Säule mit in der Gemeinde waren, warum wir so viel Segen erleben durften. Ja, es gibt verschiedene Arten von Gebet und jede Art hat im Glaubensleben seinen Platz und seine Wichtigkeit. Auf der einen Seite lesen wir, betet alle Zeit. Ja, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Auto fahre, wenn ich zu Bette liege, wo ich auch bin, bete alle Zeit. Auf der anderen Seite lesen wir von einem Kämmerchen, ja, wo wir hineingehen können, wo wir die Beziehung in einer besonderen Art und Weise pflegen können. Wir lesen davon, dass wir, oder wir wissen es, wir können in unseren Gedanken Gebete formulieren. Wir können in Gedichtform beten. Manchmal reichen die Worte gar nicht aus, um zu beten. Das habe ich oft so erlebt, als ich auch mal durch schwere Zeiten gegangen bin, dass es mir eine unglaubliche Hilfe war, in Liedern zu beten. Ja, die Worte waren nicht da, aber die Melodie, die hat geholfen, einfach mit Gott wieder zu reden. Und man hat gemerkt, wie Gott auch das gebraucht hat. Und es wäre falsch zu sagen, es gibt diese Form und diese ist die einzig wahre, richtige Form. Alles ist dem anderen unterordnet. Nein, alles muss im Leben eines Christen seinen Platz haben, weil wenn Christus in mir lebt und ich sein Leben lebe quasi, dann muss ja das ganze Christsein mein Leben durchdringen, ob ich im Auto bin oder im Kämmerlein bin. Dieser Abschnitt, und das ist eben das Bemerkenswerte, er sagt nicht, Gott erhört uns, wenn wir um irgendetwas bitten, sondern wenn wir gemäß seines Willens bitten, dann hört er uns. Also wenn wir wollen, wenn wir eine Erfüllungsgarantie wollen, dann müssen wir eben schauen, was entspricht dem Willen Gottes. Und der Wille Gottes wird in Römer 12, Vers 2 definiert, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und gerade aus diesem Grund ist es ja wichtig, was ist denn das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene? Das heißt, wir müssen Gott kennenlernen, um zu schauen, wie ist er in seinem Wesen? Ja, wie denkt er? Wie handelt er? Was ist sein Plan? Was ist sein Wille auch für mein Leben? Und dann kann ich in seinem gemäß seines Willens bitten und da haben wir eine Erhörungsgarantie. Und deswegen müssen wir ihn kennen. Ja, wenn meine Kinder etwas von mir erbitten, typisch, sie wollen vielleicht Eis nach dem Mittagessen, ja, dann muss diese Bitte meinem Willen entsprechen. Ja, wenn sie jetzt sagen würden nach dem Mittagessen, ich möchte ein alkoholisches Getränk, dann würde ich sagen, das entspricht nicht meinem Willen. Ja, es geht nicht. Und ähnlich ist es eben in Bezug auf Gott. Da gibt es gewisse Spielräume. Sie fragen mich und ich kann jetzt überlegen, möchte ich es Ihnen erlauben oder nicht? Ja, ihr dürft gerne ein Eis. Oder nein, ihr habt heute schon zwei gehabt oder sowas. Ja? Also, und das ist das, glaube ich, was uns hier mitgegeben werden möchte. Ja, wir müssen Gott kennen, um zu wissen, was können wir von ihm erwarten. Und da gibt es Dinge, die ganz klar in der Bibel benannt werden, um die wir beten müssen oder sollten als Christen. Ja, Matthäus 5 in der Bergpredigt, betet für die Feinde. Ja, in Römer, betet für die Regierungen. In Lukas 10, betet, das Feld ist reif zur Ernte, betet, dass Gott Missionare schickt in die Ernte. Ja, betet in Jakobus 5 für die Linderung von Leiden. Ja, das sind Dinge, wo die Bibel es sogar ein Stück weit verlangt, wo vieles in der Befehlsform gesagt wird. Das ist die Aufgabe von euch als Christen. Betet, damit ich auch wirklich dann auf eure Gebete eingehen kann. Aber dann gibt es in der Bibel so viele Beispiele, die uns Vorbilder sind in dem, wofür sie gebetet haben. Ja, da ist beispielsweise ein Paulus, der betet für die Rettung von Israel. Da ist eine Gemeinde, die immer wieder zusammenkommt, um miteinander, um füreinander zu beten. David betete, nachdem er durch diese tiefen Täler gegangen ist, um Vergebung, um Gnade, um Barmherzigkeit, dass er das erlebt. Paulus betet in Epheser 3 um die Erkenntnis des Wortes Gottes, darin, dass er gegründet ist in Christus, dass Christus in seinem Leben wirklich einen Unterschied macht. Und dann gilt es eben zu schauen, ob wirklich die Motivation der Gebete dem Willen Gottes entspricht oder nicht. In Jakobus 4 heißt es, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, auf dass ihr es in euren Lüsten vergeudet. Ja, ich kann natürlich beten, um Dinge dann letztendlich zu vergeuden. Ich kann beten, ich habe für die Klassenarbeit nicht gelernt, nicht weil ich nicht die Möglichkeit hatte, sondern weil ich schlicht und ergreifend zu faul war. Also gehe ich zu Gott und sage, Herr, hilf mir bei der Klassenarbeit. Ja, ist das ein Gebet gemäß seines Willens, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, seiner Heiligkeit entsprechend? Ja, wenn ich mein Bestes gegeben habe, dann würde ich sagen, ja. Ich habe meinen Teil erfüllt. Naht euch zu Gott, so naht sich er zu euch. Ja, Gott erwartet auch Dinge von uns, aber dann gibt er auch gerne. Und ich glaube, Menschen, die ernstlich nach dem Willen Gottes beten, sind Menschen, die auch Gebetserhörungen erfahren. Ja, vielleicht würden manche zu den Gebetserhörungen sagen, ist Zufall. Mag sein, dass sie es so sehen, aber Menschen, die ernstlich im Gebet waren, die wissen ganz, ganz genau zu unterscheiden, ob das, was sie erlebt haben, Zufall war oder nicht. Und das ist der vierte Gedanke zu dem Text. Ein funktionierendes Gebetsleben erwartet die Erhörung der Gebete von Gott. Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir ihn auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Einige haben es vielleicht mitbekommen, ich habe es auf der Bibelstunde schon erwähnt, dass wir jetzt seit knapp einem Monat einen kleinen Jungen in der Familie haben, 2,5 Jahre, wofür wir Gott wirklich, wirklich dankbar sind. Aber wir haben in dem ganzen Jahr immer wieder gebetet, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann schließ bitte die Tür. Und wir haben gesagt, Herr, wenn du dieses Jahr diese Tür nicht öffnest, dann sehen wir sie als geschlossen und dann soll sie auch geschlossen bleiben. Im nächsten Jahr werden wir dieses Thema dann nicht weiter angehen. Wir haben verschiedene Gründe und von daher könnte man jetzt natürlich sagen, ja, es war Zufall. Ja? Gerade jetzt kam der Anruf. Nein, wir hatten im ganzen Jahr 6, 7 verschiedene Anrufe, wo jedes Mal die Türen zugegangen sind. Und auch hier könnte problemlos die Tür zugehen. Und wir wissen, dass es kein Zufall war, sondern dass es jetzt wirklich dem Willen Gottes gemäß ist, weil wir ihn dahinter sehen. Er hat die Tür aufgemacht. Es entspricht seinem Willen. Einer der größten Vorbilder ist Georg Müller. Wahrscheinlich vielen bekannt. Er ist einer, wenn man so will, der Gebetshelden der Kirchengeschichte. Er hat eine Biografie damals gelesen von August Hermann Franke, war inspiriert von dem, was er gelesen hat und hat dann angefangen, Waisenhäuser zu gründen, und wo eben Kinder aufgenommen wurden, deren Eltern meist an Cholera dann gestorben sind. Und dieser Georg Müller hat Gebetserhörungen erlebt ohne Ende. Er hat nie andere Menschen um Geld gebeten. Er hat nie, so wie er schreibt, von Ungläubigen Geld entgegengenommen. Und er war ein sehr, sehr genauer Mensch. Er wurde, glaube ich, 94 Jahre alt. Und er hat ganz genau Buch darüber geführt, über sein Gebetsleben. Und am Ende, und er hat nicht nur über sein Gebetsleben, über viele Dinge mehr. Er hat in seinem Leben, das fand ich bemerkenswert, circa 200 Mal die Bibel durchgelesen, als sehr beschäftigter Mann. Er hat in seinem Leben 10.024 Waisenkinder aufgenommen und versorgt. Er hat knapp 2 Millionen Bibeln und Bibelteile verschenkt. Er hat 115 Missionare regelmäßig unterstützt. Und jetzt haltet euch fest, er hat circa 50.000 konkrete Gebetserhörungen erlebt und sie niedergeschrieben. Das heißt, alle Gebetsanliegen mit Datum hat er aufgeschrieben und dann die Gebetserhörung daneben geschrieben. Ja, echtes Gebet, das ist das, was ich uns ermutigen möchte. Erwartet die Erhörung der Gebete. Als Müller, vielleicht auch nebenbei gesagt, nach dem Geheimnis seines Lebens gefragt wurde, und das ist auch der Schlüssel, warum Gott die Gebete erhört hat, sagte er folgendes Zitat: Es gab einen Tag, an dem ich starb, gänzlich starb. Ich starb Georg Müller, seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack und Willen. Ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit dieser Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass mein Gott mein Tun billigt. Und es ist interessant, die Motivation damals, die Waisenhäuser zu gründen, war nicht nur, weil er den Kindern in der Not helfen wollte, sondern es war auch, weil er den Wunsch hatte, mit dieser Arbeit den sichtbaren Beweis anzutreten, dass Gott auf Gebete antwortet. Und es gab viele Situationen, wo sie die bekannteste wahrscheinlich, wo sie am Mittagstisch saßen, wo sie schon fürs Essen gedankt haben, aber sie hatten noch gar kein Essen und sie wussten auch gar nicht, ob etwas kommt. Auf einmal geht die Tür auf und Essen kommt rein, sie sind versorgt. Und so hat er, das sind diese ganz großen Erhörungen. Aber er hat vertraut und Gott hat es gebraucht. Ich habe ganz am Anfang die Beispiele der großen Beter genannt, einen Elia, einen Mose. Und oft haben wir bei Gebetserhörungen eben diese großen Dinge vor Augen. Aber wenn ich hier jetzt gesagt habe, dass Georg Müller 50.000 Gebetserhörungen erlebt hat, meint ihr wirklich, dass sich 50.000 Mal diese Tür aufgetan hat und auf einmal kam Essen rein, oder dass sich 50.000 Mal Feuer vom Himmel kam, sich das Meer geteilt hat? Ich glaube ganz sicher nicht. Er hat all das Große und all das Kleine hineingeschrieben, wo er ganz genau hingeschaut hat. Wer ist hier am Werk? Ist es Gott oder ist es nicht Gott? Ja, wenn wir an die Speisung der 5000 denken, was sieht man da? Man sieht diese große Menschenmenge plus Frauen plus Kinder, vielleicht 10, vielleicht 15.000 Mann, vielleicht noch mehr, vielleicht etwas weniger. Und was sieht man? Man sieht 5 Brote, 2 Fische, einen Jungen und ein ganz gewaltiges Wunder. Aber das ist nur die eine Seite. Wie können es Menschen auf der anderen Seite vielleicht erlebt haben? Gar nicht als ein so großes Wunder. Vielleicht hat der 8000. Mensch, der dann was bekommen hat, gar nicht mitbekommen, wie viel Essen eigentlich da zur Verfügung stand. Vielleicht hat er einfach gesagt: Herr, ich habe Hunger, versorg mich bitte. Und auf einmal kommt ein Andreas, ein Petrus oder sonst irgendjemand und drückt ihm ein Stück Fisch und ein Stück Brot in der Hand. Ja, für ihn war es vielleicht nur eine kleine Gebetserhörung. Aber wenn wir die ganze Geschichte sehen, ist es eine gewaltige, eine große. Und so haben wir manchmal vielleicht unsere Sicht auf das, was Gott tut. Und es sieht in unseren Augen vielleicht klein aus, aber es war vielleicht doch so, dass wir den gewaltigen Arm Gottes bewegt haben und es etwas Gewaltiges ist und war. Vor einigen Wochen durften wir hier in der Gemeinde erleben, wie ein Mensch zum Glauben an Jesus gefunden hat. Ja, welch eine Freude, etwas Gewaltiges ist geschehen. Nicht nur, ach schön, ist ja super. Nein, etwas Gewaltiges. Gott hat jemanden zur Buße geführt. Und es ist eben auch möglich, dass wir beten, aber in Wirklichkeit auch vielleicht gar nicht erwarten, dass Gott wirklich Gebete erhört. Das hat die erste Gemeinde erlebt. Das heißt in Apostelgeschichte 12, Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und das ist erstmal absolut ermutigend. Sie sind ihrer Verantwortung nachgekommen. Sie kamen zusammen, weil sie gesehen haben, wir müssen als Gemeinde zusammen beten. Wenn nicht, dann fehlt etwas. Sie sind ihrer Verantwortung nachgekommen. Es war nach dem Willen Gottes. Es war ernstlich. Es war beharrlich. Und was geschieht? Gott erhört. Gott greift ein auf eine spektakuläre Art und Weise. Und dann heißt es ab Vers 13, als er aber an das Hoftor klopfte, Petrus, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Also sie hat geglaubt, sie hat mit der Erhörung der Gebete von Gott gerechnet, ein Stück weit, also sie nimmt es so an, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, dass es so wäre. Da sprachen sie, es sei ein Engel. Petrus aber klopfte weiter. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Ja, die Gemeinde hat vieles richtig gemacht und diese Reaktion ist auch, glaube ich, menschlich nachvollziehbar, weil aus dem Gefängnis damals einfach so rauskommen, ist nicht so einfach. Aber das ist etwas, was ich uns mitgeben möchte, was ich für mich selber lernen möchte. Ich möchte nicht einfach ein Gebet sprechen, damit es gesprochen ist, sondern ich möchte es sprechen, damit es wirklich einen Unterschied macht. Ja, weil ich weiß, Gott hört darauf. Gott lässt seinen Arm dadurch bewegen. Es ist mir möglich, seine Verheißungen wirklich in Anspruch zu nehmen. Und ein letzter Gedanke, ein funktionierendes Gebetsleben beinhaltet geistlichen Kampf. In Vers 16 heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Ich habe vorhin gesagt, das Gebet ist das Pflegen einer Beziehung zu Gott. Ja, es darf etwas sein, das uns innerlich befreit. Wir haben ein Gegenüber. Wir können jemanden wirklich das Herz ausschütten in einer Zuversicht, in einer Offenheit, in einer Direktheit. Aber wenn man so will, nein, nicht wenn man so will, auf der anderen Seite sehen wir, dass das Gebet ein Kampf ist, ein geistlicher Kampf, wo der Feind alles dran setzt, dass wir nicht beten und dass diese Gebete eben nicht erhört werden. Ja, es ist, wenn man so will, auch eine Form von Zusammenarbeit. Ja, Gebet ist eine Waffe im Kampf. Und da geht es eben um, hier ganz konkret, ist eine Person, die am Sündigen ist, ein Bruder, der schon mal eine Entscheidung getroffen hat. Es gibt oft Situationen in der Gemeinde und es ist auch nicht nur so dahergesagt, wo wir sagen, betet bitte für diese Geschwister. Sie sind auf Abwege gekommen, lasst uns für sie beten. Und hier haben wir die Begründung dafür. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, ja, so haben wir eben diese Aufgabe, diese Menschen auch wirklich zu tragen. Und da ergibt sich eine Spannung, die manchmal nur sehr schwer zu verstehen ist. Auf der einen Seite wissen wir, Gott ist absolut souverän und frei in dem, was er tut. Ich kann ihm nicht reinreden und sagen, Gott, du machst das falsch, du musst das so machen. So nach dem Motto, ich weiß es besser. Gott ist immer noch Gott, haben wir eben gehört. Aber auf der anderen Seite bekommen wir, und das verstehe ich irgendwo nicht wirklich, bekommen wir den Schlüssel des Gebets und er sagt, jetzt nutzt diesen Schlüssel. Ja, macht es doch, weil ich möchte doch, ihr habt doch die Verheißungen, schaut, dass es gemäß meines Willens ist und ihr werdet es erleben, ihr habt eine Garantie, ich werde es tun. Und dadurch kommt es dann eben zu dieser Art Zusammenarbeit zwischen Gott und dem, der betet. Und damit möchte ich das Beispiel aufgreifen. Ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann kann es sein, je nachdem wie es schneit, dass ich den Schnee schippen werde. Und es kann sein, dass dann die Kinder auf mich zukommen und sagen, darf ich helfen? Ja, und dann bin ich frei in meiner Entscheidung. Lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu? Wenn ich es alleine mache, es ist schneller, effizienter, ordentlicher. Alles ist wirklich dann so an seinem Platz, wie es sein soll. Und trotzdem würde ich wahrscheinlich auf die Bitte eingehen. Ja, weil ich sie eben liebe. Weil ich eben auch die Gemeinschaft möchte, die Art der Zusammenarbeit möchte. Ja, weil dadurch Beziehungsarbeit geschieht. Wir arbeiten zusammen an einem Ziel, der Hof muss sauber werden. Und wenn er nicht sauber wird, wir haben gute Gemeinschaft gehabt. Ja, und so auch mit Gott. Ja, Gott könnte alles um so viel besser, so viel schneller, effizienter und dennoch entscheidet er sich, hier habt ihr den Schlüssel, ich nehme euch mit hinein in die Zusammenarbeit. Und was geschieht dann? Ein Paradebeispiel, mit dem ich dann auch zum Ende kommen möchte, finden wir in Hesekiel 22, Vers 29. Hesekiel 22, Vers 29. Das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los, bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Und das fand ich ja so zum Nachdenken, auch für mich selber. Ja, das zeigt ja deutlich auf, dieser Vers, wenn es jemanden geben würde, der für das Volk in die Bresche, wie es hier heißt, springen würde im Gebet, so hätte Gott anders gehandelt, als er letztendlich gehandelt hat. Ja, und es kann Situationen geben, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle es versäumt haben, uns für andere in den Riss zu stellen, für andere in die Bresche zu treten. Wie oft hat Mose das beim Volk Israel getan und wie oft hat Gott wirklich Erhörung geschenkt? Hier hat Gott nicht eingegriffen, sodass es dann eben zu dieser schwierigen Situation gekommen ist, zu der es nicht hätte kommen müssen. Aber auf der anderen Seite sehen wir in der Bibel eben dieses Beispiel von Mose und ich hoffe auch in deinem und in meinem Leben, wo wir für andere Menschen in die Bresche gesprungen sind, wo wir durch das Gebet Gottes Arm bewegt haben und gemerkt haben, es macht einen Unterschied. Ja, die Gemeinde, sie hat gebetet und Gott hat erhört. Petrus ist frei geworden. Und Gott lässt seinen Arm bewegen und er tut es auch heute. Und wenn wir wollen, auch als Gemeinde hier in Espelkamp, wenn wir wollen, dass bei uns in der Gemeinde etwas geschieht, wenn wir wollen, dass Menschen sich bekehren, zum Glauben finden, wenn wir wollen, dass Menschen von den Irrwegen wieder zurückkommen in die Gemeinschaft mit Gott, wenn wir hier in der Gemeinde Einigkeit haben wollen, wenn wir wollen, dass es vorangeht, dann müssen wir beten als Gemeinde. Ich habe es in den letzten Wochen immer wieder gesagt und sind in den letzten Wochen und Monaten einige Beter in der Gemeinde weggebrochen. Entweder sind sie verstorben oder umgezogen. Und die Frage, die mir kommt, wer kommt nach? Wo sind die Beter, die nachkommen? Wo sind die, die nicht nur sagen, Gebet ist mir wichtig, sondern die Gebet wirklich leben, die den Boden für die Gemeindearbeit, für das Wirken des Heiligen Geistes wirklich vorbereiten. Und das ist die Frage, mit der ich schließe. Ja, inwiefern du dich wirklich drauf einlassen möchtest, auf das Gebet. Ich stelle mir diese Frage genauso. Ich möchte hier nicht von oben herabreden. Ja, wenn du dich drauf einlassen möchtest, nicht nur in der Theorie, dann lade ich dich wirklich ein, am Mittwoch beim Gebet dabei zu sein. Ich lade dich ein, wenn die Gemeinde betet, dabei zu sein, wenn wir uns am Sonntagmorgen treffen. Weil da wird gebetet. Da wird nicht wie jetzt über das Gebet gesprochen, dann kann man es vielleicht innerlich bejahen oder auch nicht, sondern da wird gebetet. Und da haben wir zu sein, auch als Christen. Und das ist eine Ermutigung, weil wir dann diese Zuversicht haben, wenn wir zusammenkommen, es macht einen Unterschied. Und das möchte ich uns auch mitgeben. In Lukas 22 sehen wir diese Anfälligkeit, wo Jesus sagt, was schlaft ihr? Steht auf, betet, damit ihr nicht in Anfechtungen fallt. Und das wünsche ich uns genauso, auf der einen Seite als Gemeinde, aber auch genauso im persönlichen Leben. Dass da, wo vielleicht einiges brach lag, dass wir uns ermutigen lassen, aus dem Wort Gottes wieder ganz neu dieses Thema anzugehen. Und da, wo wir wirklich mit der Hilfe Gottes vorangehen, dass wir diesen Kurs beibehalten und weitergehen. Ja. Amen.